Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen hier live vom Deutschen Fundraising-Kongress 2025. Und Andreas ist bei mir. Hallo Andreas.
Hallo Jörg.
Und wir haben uns zum dritten Mal, weil aller guten Dinge sind ja drei, Annika und Anna nochmal dazu geholt. Hallo ihr zwei.
Hi. Schön, schon wieder hier zu sein.
Ja, genau. Und warum sind Sie wieder hier, Andreas?
Na, es gibt ja diese legendäre Studie zum Thema Gehalt und Karrierechancen im Fundraising, über die wir ja auch schon berichtet haben. Und auf dem Deutschen Fundraising-Kongress haben Anna und Annika das den Menschen vorgestellt, die eigentlich auch von dieser Studie betroffen sind. Und das wäre natürlich spannend zu hören, wie waren denn die Reaktionen?
Durchweg spannend. Die meisten haben sich erstmal gefreut, dass es Daten dazu gibt. Und wir hatten auch das Gefühl, dass wir mit den Daten ehrlicherweise viele Annahmen bestätigt haben. Und das war ganz spannend. Also es waren viele auch, ich würde mal sagen, erfahrene Hasen im Publikum, die schon lange mit dem Thema Fundraising, aber auch Entwicklung von dem Fundraising-Markt zu tun haben. Und alle waren sich so ein bisschen einig, naja, die Daten helfen uns nur weiter zu sagen, es wird eine Form, oder wir warten seit 10 Jahren auf einen kleinen Crash im Sektor und die Daten helfen uns nur weiter, dass wir da hinkommen. Und der Crash kommt aus unserer Sicht, und Annika ergänzt ja gerne, Fundraising ist immer noch als Funktion nicht wichtig genug. Und das sieht man daran, das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass Organisationen stellen tendenziell erst so ab 20 Leuten professionelle Fundraiserinnen ein, während andere Organisationen, die am Markt was verkaufen müssen, da sind die VertrieblerInnen mit Sicherheit mit die ersten Leute, die angestellt werden. Also dieses Thema Relevanz der Funktion ist was. Dann das Thema, du hattest es angesprochen, Andreas, Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Und dazu gehören auch die Gehälter und auch die Entwicklung von Gehältern. Und da kam viel Resonanz aus dem Publikum so, okay, die Gehälter sind auf jeden Fall für Top-Leute nicht attraktiv genug.
Jetzt müssen wir kurz nochmal eben zurück für alle, die die letzten Podcasts und auch eure Veröffentlichung nicht verfolgt haben. Annika, im Prinzip waren es ja zwei Thesen. Die eine ist, eigentlich sind die Gehälter soweit okay, aber es gibt keine wirkliche Entwicklungsmöglichkeit. Und das zweite war, dass zum Beispiel die Gehälter der Geschäftsführer im direkten Vergleich auch schwierig sind. Wie war das Feedback darauf?
Genau, also wir haben ja nur die Fundraising-Gehälter heute vorgestellt. Wir sind ja auf dem Fundraising-Kongress und nicht auf dem Geschäftsführungskongress. Aber da war schon der Aspekt, dass, sagen wir es mal so, wir haben ja im Fundraising eine totale Überakademisierung. Ne? Wir sind zusammen mit der Bildungsstudie vom Verband rausgegangen und da sieht man einfach, dass wir extrem viele Akademikerinnen in dem Bereich haben, die dann auch teilweise Jobs machen, für die man jetzt nicht unbedingt den Studienabschluss braucht. Und was uns zurückgespiegelt wurde, waren solche Sachen wie, es macht eben nicht zufrieden, wenn ich in meinem Job jetzt Dinge tue, die man genauso gut automatisieren könnte oder für die man das Wissen nicht braucht. Ich muss nicht unbedingt mehr Gehalt haben, aber ein bisschen mehr Wertschätzung wäre ja vielleicht doch ganz gut. Wir haben eine junge Stimme, die gesagt hat, also die junge Generation wird das nicht mehr mitmachen. Ich kenne viele, die im ersten Jahr gekündigt haben, weil sie zu wenig verdient haben und selbst das Gespräch so abgewiegelt wurde oder nicht ernst genommen wurde, dass es einfach überhaupt gar keine Basis der Zusammenarbeit mehr gab. Ne? Und was Anna gerade meinte, war eben, es gibt ja diese Daten, die sagen, oh Gott, wir als Organisation, wir stehen jedes Jahr schlechter da, Spenderinnen sterben weg, wir sind nicht dazu in der Lage, mal zeitgemäße Formen des Fundraisings zu etablieren. Und da rein fällt jetzt auch diese Studie, die halt sagt, und wir sind nicht dazu in der Lage, die besten Leute zu fördern, zu entwickeln und zu halten, was ja auch ein Abwärtstrend ist, ja, auch wenn wir jetzt nicht von Hungertuchgehältern sprechen. Aber ich glaube, das große Problem ist halt wirklich dieser mangelnde Entwicklungsspielraum, der ja auch nicht so einfach durch die Hierarchien aufgelöst werden kann, weil viele Organisationen sind klein, die haben keine Hierarchien. Da kann man nicht einfach ein Level aufsteigen, um dann mehr Gehalt zu verdienen.
Anna, jetzt hast du vorhin gesagt, es steuert auf einen Crash zu. Jetzt habt ihr die Studie ja zusammen oder auch mit dem Deutschen Fundraising-Verband vorgestellt. Sieht der das genauso mit dem Crash?
Der Fundraising-Verband kann ich nicht sagen, aber viele Stimmen aus dem Publikum waren dahingehend. Und wir haben jetzt sowohl heute als auch in der Vergangenheit bei der Vorstellung der Studie immer wieder darüber gesprochen, die Studie fällt in eine Zeit, in der so wahnsinnig viel Druck auf dem Sektor ist. Ne? Also viele Gelder gerade im EZ-Bereich fallen weg. die großen Gelder, die im EZ-Bereich wegfallen, haben aus meiner Sicht auch nochmal so Ripple-Effekte runter für andere Organisationen, die woanders tätig sind, weil SpenderInnen einspringen und so weiter und so fort. Also es gibt einen großen finanziellen Druck, wir sehen den großen politischen Druck, nicht zuletzt durch die kleine Anfrage der CDU im Februar. Mhm. Wir sehen immer mehr Anzweiflung von Gemeinnützigkeit und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir daher mit unserer Gehaltsstudie und sagen auch noch, in Zeiten von knappen Budgets zahlt mal besser sozusagen. Mhm. Ganz plump, wir haben ja die Diskussion auch schon gehabt, wir sagen ja nicht nur, zahlt mal besser. Um auf deine Frage,
differenziert es.
Ja. Genau. Und die Gehälter sind auch wirklich nicht durch die Bank schlecht. Aber um auf deine Frage mit diesem Crash zurückzukommen, ist das mit diesen kleineren Budgets, mit dem Druck, wird es sozusagen ein großflächiges Sterben der NGOs geben. Und im Raum gab es schon eine Einigkeit, es wird jetzt nicht dieses abrupte Sterben von Organisationen kommen. In unserem Sektor stirbt man ja nicht sofort, sondern siecht eher so dahin und siecht so ein bisschen aus. Aber was es schon geben wird oder wovon wir überzeugt sind, ist, Teams werden tendenziell in NGOs kleiner werden. Und das heißt auch die Anforderungen an die Leute werden weiter steigen. Machen die Leute das weiter mit? Was brauchen wir, dass die das weiter mitmachen? Und der Crash könnte auf der einen Seite, sag ich mal, Pleiten von Organisationen sein. Es kann aber auch sein, dass wir wirklich so wenig Leute nur noch gewinnen und halten können, dass uns einfach die Leute fehlen, um unsere Arbeit zu machen. Und da waren wir uns jetzt nicht einig, passiert das morgen oder nicht, aber wir waren uns einig, dass es viele negative Trends einfach gibt, wo wir schon bewusst gegensteuern müssen.
Andreas, mit deiner Erfahrung, siehst du das auch so?
Ich warte ja schon seit 25 Jahren auf den Crash.
Auch eine gute Lektion.
Aber auf den?
Naja, ich war damals, als ich einstieg, als Quereinsteiger aus dem Vertrieb kommend, der Meinung, dass die NGOs sich in den Nullerjahren mehr auf den Bereich Markt fokussieren müssen, weil das Thema Projekte ja schon immer sehr, sehr gut war und wir in Zukunft auch viel mehr Management und Führungskräfte aus dem Marktbereich haben, ähnlich wie wir es ja in der Wirtschaft haben. Also es gibt ja nicht umsonst bei der Bank einen Marktvorstand oder bei wirklich erfolgreichen Unternehmen auch immer einen Geschäftsführer für den Markt. Das hat tatsächlich nicht stattgefunden in den 25 Jahren. Das finde ich sehr bedauerlich natürlich, auch aus persönlichen Gründen. Und jetzt mir die Frage zu stellen, glaube ich, dass die Organisationen diesen Warnruf wahrnehmen, oder reagieren sie nicht eher, und das ist meine Wahrnehmung am Markt, dadurch, dass sie weniger Geld haben und das Gefühl haben, sie bekommen weniger Geld, dass sie auf einmal auch die Dinge, die sie in die Zukunft bringen könnten, erstmal einstellen. Das ist so wie beim Auto. Ich investiere da ganz viel in Ausstattung und in allem, was dazugehört, aber ich habe keine Muße, zur Tankstelle zu fahren und Geld fürs Benzin auszugeben. Und das heißt, die bleiben irgendwann liegen. Wie Anna gesagt hat, die siechen vor sich hin. Also ich würde sagen, sie krebsen. Das ist vielleicht eine andere Form des Siechtums. Und ob die dann wirklich auch diesen Ruck wahrnehmen und dann es schaffen, aus dem Siech- oder Krebstum wieder in den aufrechten Gang zu kommen, weiß ich nicht. Was ich aber glaube ist, und das erleben wir auf dem Bereich vom sozialen Unternehmertum, dass Menschen, die sich engagieren wollen, dann lieber ihre eigenen NGOs gründen und das auch dann tatsächlich von Anfang an mit dem richtigen Markt-Know-how. Das heißt, ich glaube, dass Annas Prognose, da wird es in Zukunft weniger geben, die jetzt noch hier sind, ist richtig, aber es wird ganz viele neue geben, weil auch das ist ja auch entscheidend. Wir haben hier in Deutschland gut 50 Milliarden Euro philanthropisches Kapital. Der Markt holt sich das Geld schon.
Aber dann mal eine Frage an Annika, was die großen gemeinnützigen Organisationen angeht. Andreas sagte gerade, der Ruf halt eventuell ungehört. Ist das so oder wie sind die Reaktionen von denen auf eure Studie?
Das ist ein bisschen komplex. Ich habe auch die Befürchtung, dass viele Organisationen damit wie die Kaninchen vor der Schlange sitzen und jetzt noch mal weiter warten und noch mal weiter warten, bevor sie was drehen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr gefährlich wäre, als Organisation erst zu sagen, so jetzt mache ich Fundraising, wenn eigentlich der Punkt überschritten ist, in dem man dann da wirklich auch das Geld erstmal reinstecken kann, um dann was zurückzubekommen. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Thema von größere oder kleinere Organisationen ist. Ich glaube, dass es eine Frage ist von, wie unternehmerisch tickt eine Organisation und damit auch die höchsten Führungsebenen. Und wir haben ja im ersten Podcast darüber gesprochen, dass die Geschäftsführungen vergleichsweise zur Wirtschaft am schlechtesten bezahlt werden. Ja, also da kann man annehmen, dass bis auf ein paar Überzeugungstäter vielleicht auch gar nicht die allerbesten Leute in den Positionen sitzen. Ja. Und das wäre natürlich perfide. Ja. Also wenn man dann halt jemanden hat, der in den Geschäftsführungen, die halt Entscheidungen nicht treffen, die zu spät auch investieren, weil dieses Thema von Investitionen ist ja auch nicht so gelernt bei uns, dann ist das total gefährlich. Und ehrlicherweise denke ich zu diesem Siechen, das ist eine Katastrophe, die Leute, die Spenden geben, die tun das ja nicht, um irgendwie eine halbtote Organisation irgendwie noch durchs Jahr zu bringen, sondern weil sie Wirkung wollen. So. Und wie sehr ist man denn dazu in der Lage, als Organisation noch zu wirken, wenn man durch falsche Managemententscheidungen hier überall alles abgehackt hat? Mhm. Ne? Und ich glaube, es gibt zwei Arten und Weisen, sich zu verkleinern. Also ich glaube auch, dass es passieren wird. Ich glaube, die smarten und erfolgreichen Organisationen, die werden sich verkleinern als eine Entscheidung, indem sie strategisch gucken, was bringt uns in die Zukunft, wen brauchen wir hier noch, was für Aufgaben kann man schon längst automatisieren, ich rede noch nicht mal von KI. Ja? Und wie bleiben wir dahin, dass wir ein Expertinnen-Team haben von Leuten, die gut bezahlt werden, wo wir auf Leistung schauen und wirklich dafür sorgen, dass wir die besten Leute an Bord haben. Und es wird die geben, die halt so reaktiv halt immer mehr Leute einstampfen müssen, weil jedes Jahr die Zahlen kleiner werden. Ne? Und die Organisationen sind ja gerade total tolle Organisationen in den letzten Jahren sehr erfolgreich geworden. Durch Corona, durch alles. Das sind alles Organisationen, die verstanden haben, erstens, Fundraising, Finanzierung ist hyper wichtig und zweitens, die Leute, die hier sind, die sind super wichtig. Und die Organisationen, die sagen, ah, ist ein notwendiges Übel, wasch mich aber, mach mich nicht nass, wir brauchen das halt, aber wir leben für die Programme und die sich scheuen, auch irgendwie nur ansatzweise drüber nachzudenken, ob ihre Mitarbeitenden einen guten Job machen, weil machen wir ja alle, wir sind ja alles, ne? Also das sind diejenigen, die echt auf eine Gefahr zulaufen, meines Erachtens.
Aber mal anders gefragt an Anna, wenn ich jetzt die Wahl habe mit meinen bescheidenen finanziellen Ressourcen, investiere ich in die Projekte oder in mein Personal? Was würdest du mir raten?
Damit rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Wir als Stiftung sind ein Institution, oder wir verstehen uns als institutioneller Geldgeber, weil wir nur Organisationen fördern. Mhm. Wir glauben einfach ganz fest, also Projektförderung hat alles seine Daseinsberechtigungen. Aber wir sehen immer noch in Deutschland und auch international 70-80% der Gelder werden projektbasiert vergeben. Wahrscheinlich wissen alle ZuhörerInnen besser als ich, das restriktiert so ungemein. Und Projekte verändern sich, Gegebenheiten verändern sich. Ich möchte gerne in Organisationen und in Leute investieren, die extrem schnell auf Marktmechanismen reagieren können und die ihre Projekte auch entsprechend anpassen können. Und das heißt nicht, dass ich einfach Geld gebe und sage, jetzt macht mal, sondern das heißt schon, wir einigen uns auf Wirkung, die wir erreichen wollen, wir einigen uns auf Meilensteine und sonst was, aber es heißt auch, die Sozialunternehmerinnen, die ich unterstütze, die wissen am besten, wie sie dieses Geld einsetzen müssen. Und wenn die mir sagen, hey, ich brauche unbedingt ein Team-Event und wir müssen es einmal richtig krachen lassen, weil die Moral ist unten, dann ist das die beste Entscheidung, die Sie in dem Moment treffen können. Und dann müssen Sie dafür die Flexibilität haben, das einzusetzen. Und das, glaube ich, ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt die Mittel von der Stiftung habe oder privat. Und dennoch glaube ich daran, ich möchte in Organisationen, in Leute investieren. Und ich mache meine Due Diligence. Ich schaue mir an, was machen die, wie gut sind die inhaltlich drin. Aber dann gebe ich ein gewisses Vertrauen mit rein, dass die besten unternehmerischen Entscheidungen treffen. Und ich halte sie dafür accountable und schaue mir an, was haben sie wirklich damit erreicht.
Darf ich da vielleicht auch was zu ergänzen? Ich meine, wir sind ja als Talents for Good ein Unternehmen. Das heißt, wir haben ganz viele von diesen, wir dürfen nicht besser bezahlen als der öffentliche Sektor oder irgendjemand entscheidet darüber und so weiter, haben wir ja nicht. Ne? Also natürlich haben wir auch Gesellschaftsstrukturen und so weiter. Aber ich habe echt gemerkt, was das für einen Unterschied gemacht hat, gerade in Zeiten, wo es bei uns wirtschaftlich nicht so gut war, dass wir sagen konnten, hey, wir dürfen trotzdem weiter in die Stimmung und in das Team und so weiter investieren, weil wir das einfach machen und weil wir das für sinnvoll halten. Und wir haben niemanden, der uns jetzt hier irgendwie in den Nacken atmet und von Weitem irgendwie meint, er wüsste am besten oder er oder sie, was wir jetzt machen müssen als Organisation. Und dieses Privileg haben ja total viele Gemeinnützige nicht. Da gibt es auch eine Dimension von, man kann sich vielleicht auch mehr freistrampeln und dann geht es vielleicht auch darum, an manchen Stellen in Diskussionen und in Konflikt zu gehen. Aber das ist halt echt auch eine totale Bürde, die damit einhergeht. Ne? Also es ist total schwierig. Wir haben unlösbare Probleme da draußen, die wir als Gemeinnützige lösen müssen. Wir haben überall Mangel und wir dürfen von außen gesprochen niemandem irgendwie vernünftige Gehälter zahlen und wir dürfen nicht Geld zurücklegen und wir dürfen es nicht, ist doch Quatsch, ne? Also da werden uns doppelt und dreifach irgendwie die Hände gebunden.
Ja, es gibt sicherlich ganz viele unlösbare Probleme, aber das gehört definitiv nicht dazu, Annika. Erstmal ist es in der Gemeinnützigkeit nicht verbrieft, dass man eine gewisse Gehaltsstruktur hat, und wenn ich mich als NGO mein Leben lang davon abhängig mache, dass ich öffentliche Mittel haben will, und schon immer weiß, dass die Steuereinnahmen rückläufig sind und irgendwann es die öffentlichen Mittel nicht mehr gibt, dann muss ich mich natürlich, wenn ich öffentliche Mittel habe, muss ich mich an bestimmten Finanzierungsmaßgaben richten. Das ist aber vom Bundesland, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also es gibt kein Gesetz, das heißt, wir dürfen nicht mehr zahlen als die öffentliche
Hand. Aber es ist halt eine Bredouille, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, Mist, jetzt ist der Punkt, wo wir es ändern müssen.
Genau, das ist genau die Bredouille, aber das war ja absehbar. Und ich glaube, als ehemaliger hauptamtlicher Vorstand einer nicht ganz kleinen Organisation habe ich ja gelernt, dass Liquiditätsplanung was mit Ausgaben, also Projektförderung zu tun hat, und Einnahmen, also Spenden. Und wenn ich absehen kann, dass ich im Zeitraum X keine Ausgaben mehr tätigen kann, weil ich keine Einnahmen mehr habe, muss ich doch jetzt anfangen, meine Einnahmen zu steigern. Das heißt, die Antwort, also hättest du mich jetzt gefragt statt Anna, ich hätte sofort gesagt, ich investiere sofort in den Markt, in gutes Personal, in den Ausbau des Fundraisings, um dann nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig wirklich die unlösbaren großen Herausforderungen auf dieser Welt zu lösen. Weil das Thema, wie komme ich an diese 50 Milliarden Euro, diese Frage lässt sich ja klar beantworten. Ich brauche gut ausgebildetes, gut motiviertes und gut bezahltes Personal, das eben vielleicht auch von einer Bank kommt und dort andere Gehälter gewohnt ist und sicherlich leichte Abschlagzahlungen in Kauf nimmt. Aber trotzdem, mit solchen Menschen kann ich relativ schnell meine Liquidität wieder sichern. Also für mich stellt sich diese Frage rein.
Aber du hast auch eine andere Sozialisation. Also ich stimme dir total zu. Aber ich glaube, es ist leichter für jemanden, der auch in der richtigen Wirtschaft und im Banking und so weiter gelernt hat, das nachzuvollziehen, als die, ich sag's mal spitz, ich bin auch Politikwissenschaftlerin, ja, aber als die Politikwissenschaftler dieser Welt, die für ihr Programm brennen.
Aber dann trotz allem nochmal eine Frage an Anna. Anna, ihr habt erzählt von den Reaktionen. Nun saßen in eurem Vortrag wahrscheinlich hauptsächlich Fundraiserinnen und Fundraiser. Aber habt ihr denn auch Feedback von Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen? Und was sagen die dazu?
Haben wir, und da ist tatsächlich ganz interessant, also ich meine, du hattest vorhin nach großen, kleinen Organisationen gefragt. Spannender finde ich fast die Differenzierung, Andreas, das hattest du angesprochen, zwischen jüngeren Organisationen am Markt oder, sag ich mal, jüngeren Sozialunternehmerinnen, die da neu rankommen, und anderen. Und tatsächlich so die sehr progressiven Sozialunternehmerinnen, die vielleicht auch erst in den letzten 3 bis 5 Jahren ihre Organisation gegründet haben, von denen habe ich super schnell per WhatsApp Reaktionen bekommen, hey, super Transparenz, das und das machen wir jetzt damit. Und sehr, sehr konkret einfach, wie sie damit umgehen. Von den älteren Organisationen oder sehr etablierten habe ich dann eher nochmal 5 Fragen zur Methodik bekommen. Und was einfach für mich ein Symbol dessen ist, das sind alles valide Fragen, komplett, der darf man auch stellen, aber ja, Pragmatismus ist immer mein großes Thema. Also wie gehe ich mit den Sachen um? Und lass uns gerne über Methodik sprechen, aber dann lass uns wirklich drüber sprechen, was mache ich damit? Und deswegen, Andreas, damit schlage ich wahrscheinlich in deine Kerbe von vorhin. Eine gewisse Form von Erneuerung ist, glaube ich, auch ganz gut. Und wenn, es gibt ja so tolle, auch junge NGOs gerade in Deutschland, die richtig progressiv damit vorangehen, wie man einfach sehr professionelles Management nutzen kann, um mehr Impact zu generieren. Und ich glaube, da werden wir in nächster Zeit auch einfach noch sehen, wie kann man es anders machen, wie kann man es modern machen. Und das sind die Reaktionen, die haben mich am meisten gefreut. Diese kurze Nachricht mit 1, 2 Stichpunkten, das machen wir jetzt damit.
Ja. Noch eine Abschlussfrage für die Zukunft. Annika, wie geht es jetzt weiter mit dem Gehaltsreport? Kommt der jetzt jedes Jahr in diesem Umfang? Gibt es andere Schwerpunkte oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir haben auf jeden Fall gesagt, dass es kein One-Gig bleibt und dass wir auf jeden Fall in der Regelmäßigkeit das weitermachen. Ich fände es jetzt nicht ganz so spannend, nächstes Jahr wieder genau die gleichen 4 Berufsgruppen zu befragen. Da überlegen wir auch schon über so ein bisschen andere Themen. Genau, du kannst ja mal so ein bisschen sagen.
Also uns interessieren viele Sachen. Ich glaube, ein Thema, was wir hoch und runter diskutiert haben, sind tatsächlich diese Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir wollen ein differenzierteres Bild dahingehend haben. Wie sind die denn tatsächlich? Wir können gerade über Gehaltsspannen reden, wir können über Einstiegsgehälter und sowas reden, aber da tiefer reinzubohren, ist auf jeden Fall ein Fokus, den wir haben. wir wollen schon einfach schauen, eben mit diesen schrumpfenden Geldern, einfach wie entwickeln sich Gehälter. Also eine gewisse Wiederholung von den Daten wird es schon geben, einfach um zu gucken, wie sind die Effekte. Und alles andere, also ich glaube, wir haben eine Liste mit 50 Themen, wo wir selber jetzt sagen, die priorisieren wir über den Sommer mal und gucken, was kommt. Aber es wird auf jeden Fall eine nächste kommen. Und wenn die ganz gut läuft, dann hoffe ich, dass wir das ja, institutionalisieren können, nennen genau. wir es mal.
Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Sortieren, ne, Andreas?
Ja, und vielen Dank für den Austausch hier.
Und es wird bestimmt noch einen weiteren Podcast geben mit euch dann,
wunderbar. Dass es losgeht. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.